Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Wir hören Gottes Wort beim Propheten Jesaja im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen die Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Herr, erbarme dich und gib uns in aller Freude zu hören und zu reden dein Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Liebe Gottes trauen, das war die Überschrift dieser KSBB-Tagung 2021. Ein Wort, eine Maxime des Aufrichtens, der Zuversicht, deren eine gebeutelte Zeit und deren wir in dieser gebeutelten Zeit dringend bedürfen. Bedrückt durch die Pandemiesituationen, durch Mutlosigkeiten, Hoffnungslosigkeiten, die wir erfahren haben mögen. Auch durch Verwirrungen, wo allzu oft Menschenworte an die Stelle von Gottes Wort treten. Wo man aus menschlichen Ressourcen allein Resilienzen zu erreichen hofft und oftmals nur um sich selber kreist. Der Liebe Gottes trauen, wie wichtig ist das heute? Aber dieser Jahrestagung ist zugleich vorausgeschaltet das Thema des Zusammenhangs von Gericht und Gnade. Die Liebe Gottes, sie zeigt sich in der Unverbrüchlichkeit des Richters und des gnädigen Retters. Wir haben das Wort aus dem Propheten Jesaja gehört und wir wollen es in drei Schritten bedenken. Erstens, die letzte Zeit, das Ende aller Dinge, Gottes Herrschaft aus seinem Wort. Jesaja, der Prophet, der Sohn des Amos, spricht nicht eine Meinung aus, keine Hypothese, sondern er schaut aus Gottes Geist die Lage in Juda und in Jerusalem. Und er spricht in der Autorität, in der Vollmacht von Gottes Propheten. Die Stadt Gottes, sein Tempel, sein Wohnung nehmen unter den Menschen, es wird am Ende der Zeiten, was auch geschehen mag bis dahin, bestehen. Gottes Haus steht fest, dauerhaft, ewig. Alle angemaßten Mächte und Herrschaften, sie sind vorläufig. Sie meinen vielleicht, Gottes Macht zu vernichten und zu übertrumpfen. Sie werden aber am Ende der Zeit nicht mehr sein. Das sieht der Prophet und das sagt er aus seiner Vollmacht. Das Haus des Herrn, es wird heilig sein, unendlich über den Menschen stehen, es wird bleiben. Und darin wird sein Wort verkündet. Sein Wort ist wirksam, sein Gebot, sein Recht, seine Verheißung. Höher als alle Berge und Hügel, malen Sie sich das aus, diese Größe, diese Erhabenheit, wenn man sie überhaupt in geografischen, räumlichen Bildern fassen kann. alles andere hat zurückzutreten. Menschliche Bestrebungen, das Reden von Gott, das wird aufhören. Auch Theologien werden aufhören mit ihren Begriffen. Das alles wird nicht mehr sein. Das Haus des Herrn allein steht am Ende der Zeit in seinem Wort. Achten wir auf den Ort dieser Sätze im Prophetenbuch Jesajas. Vorausgeht Gottes Anklage gegen sein untreues Volk, sein Volk, das ihm so oft die Treue gebrochen hat. Vereinsamt steht in diesem Abfall, Jesaja 1, die Tochter Zion, sie steht da als ein Häuslein im Weinberg. Jesaja 1, Vers 8, ein Häuslein im Weinberg. Ganz klein, bedrückt, das kennt die christliche Gemeinde, die sich zu seinem Wort hält, auch. Vergeblichkeit, Schwäche, bei aller Unzulänglichkeit, dieses Häuslein bleibt treu. Auf die Anklage folgt das Gericht. Jesaja 1, 22, dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Von ihrer eigentlichen Stärke, eben Gottes Wort und Weisung, ist das Volk abgewichen. Stattdessen haben sie sich auf Bündnisse und äußere Mächte gestützt, haben die Treue zur Tora immer wieder unterbunden und in das eigene Tun, die eigene Klugheit, alles gesetzt. Kommt uns, kommt euch das nicht bekannt vor? Ist das nicht auch in unsere Zeit wie hineingesprochen mit Pfeilen aus der Ewigkeit? Gottes Prophetie, sie ist ewig geschrieben und sie trifft uns wie das Volk damals. Er wirft seine Wahrheit gleichsam aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein, in der Klage und Anklage. Wir können und sollen uns auch Gottes Gerichtswort nicht vom Hals zu halten versuchen, es meint uns. Also die Anklage und das Gericht. Doch was kommt nach dem Gericht? Das zeigt uns unser Perikopentext eindrücklich und klar, tief und unwiderstehlich. Dort, wo der Herr ist, da geht von seinem Haus eine unwillkürliche Macht aus, der sich niemand entziehen kann. Die Völker kommen, die nichtjüdischen Völker, die Goyim, sie werden diesem Haus untertan sein. Das kleine Weinberghüttchen am Orte, am Rande, es wird zum Zentrum eines großen Stromes der Menschen, die dahin ziehen. Über allen Bergen und Hügeln, viel weiter leuchtend als dieses begnadete Kloster über dem Altmühltal. Teilweise ist das Zeugnis Gottes im Judentum so gewesen. Die Völker kamen. Im Hellenismus kamen die Völker, die Proselyten, weil sie fasziniert waren von der Reinheit des Gesetzes und dem Leben in der Nachfolge Gottes. Darüber hat der Neutestamentler Lehrle ein wunderbares Buch geschrieben. Gott zieht am Ende der Zeit an. Er zieht sie alle an und sie werden zu ihm kommen, weil sein Haus und sein Wort stehen. Dort, liebe Freunde, wo Gottes Haus steht, wo sein Wort gesagt und gehört wird, im Gesetz und im Evangelium, wo seine Weisung verkündet wird, auch sein Zorn und sein Gericht, dorthin eben werden die Menschen kommen, weil dieses Wort mehr ist als alle Weisheit, alle menschlichen Versprechungen. Durch sein Wort hat Gott sein Volk gesammelt, war er durch die Geschichte hindurch, Alten und Neuen Bundes, in seinem Volk gegenwärtig. Gerade nicht durch Bilder, nicht durch Gefühle, wie sie auch die Heiden haben und wie man sie sich letztlich nur von Götzen machen kann, nicht von dem wahren, ewigen Gott. Das Bild Gottes, Zelem, sein Abbild, ist eben der Mensch selber, der sich immer wieder gegen sich versündigt und damit auch gegen seinen Gott. Aber Gottes Haus und Gottes Ordnung steht fest und sie werden herzukommen am Ende der Zeit. Das Zweite, Gottes Gericht ist die Voraussetzung seines ewigen Friedensreiches. Friede wird sein, die Schwerter zu Pflugscharen werden. In meiner Jugend, vor nun auch schon einer langen Zeit, gab es die NATO-Nachrüstungsdebatten, und dieses Wort war von den Friedensbewegten, ich erinnere mich noch sehr genau daran, zu einem Slogan geworden, auch zu einem politischen Schlagwort, Schwerter zu Pflugscharen. Meine Schulkameraden und teilweise auch ich waren hineingezogen in diesen Pazifismus, in diese Angst vor der Vernichtung der Welt durch Waffenarsenale. Ich bin damals auch mitgezogen, das bekenne ich vor dieser edlen Versammlung, ich war damals auch durchaus friedensbewegt und ich habe dieses Wort auch so gebraucht, verstanden und missverstanden. Und ich habe dann natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass diese Friedensbewegten gar nicht friedlich waren untereinander. Diese Pazifisten haben teilweise einen ganz großen Unfrieden gehabt und sagen aber, Schwerter zu Pflugscharen. Beim Propheten Jesaja ist das nicht eine Sozial- und Pazifismus-utopische Vision. Es ist Gottes Wort, Gottes Handeln, das diesen Frieden, diesen großen Shalom bewirkt. Einzig Gott wird das tun. Einzig Gott wird am Ende der Zeiten das Hohe niedrig machen und das Niedrige erhöhen. Es ist also kein politisches Schlagwort, sondern Gottes Handeln durch sein Gericht in seiner letzten Gnade. Alle Versuche des Menschen, Frieden zu schaffen, im eigenen Namen, sind zum Scheitern verurteilt und werden am Ende die Elends- und Gewaltgeschichte noch weiter schreiben. Das Schlimmste ist der letzte Krieg, den die Menschen führen, um dann Frieden zu haben. Wenn sie es etwas weniger ernst haben wollen. Es gibt von dem französischen Fabeldichter La Fontaine die Fabel, wie der Fuchs den großen Frieden ausruft. La paix universelle. Und die Tiere sollen abrüsten. Und das tun sie dann auch, weil sie von dem ewigen Frieden so fasziniert sind. Und dann frisst er sie auf, den Raben und alle anderen. Nein, Gottes Friede ist ein anderer Friede. Und nur Gott kann diesen Frieden gewähren am Ende der Zeit. Er kann einen Frieden stiften, der ein kosmischer Friede ist, im Himmel und auf Erden, sodass die Menschen es nicht mehr lernen, Krieg zu führen unter seinem Regiment. Jene Völker, die daherkommen aus allen Himmelsrichtungen, sie erfahren nicht zuerst, achten wir darauf, nicht zuerst Trost und Zuspruch. Sie erfahren vom Haus des Herrn Gottes ordnende Hand, sein durchdringendes Gericht, seine Weisung, seine Lehre, seine Zurechtweisung. Und dadurch lernen sie seine Wege kennen und können zu seinem Frieden finden. Noch einmal, das Menschenherz bringt diesen ewigen Frieden nicht zu Wege, auch im besten Leben. Auch in allen moralistischen Versuchen ist der Mensch und bleibt der Mensch dem Menschen ein Wolf. Und der große Immanuel Kant, der vom ewigen Frieden geträumt hat in dieser gleichnamigen Schrift, er schreibt das gegenüber einem Friedhof und er sagt, ewiger Friede darf kein Kirchhofsfriede sein. Die Menschen sind eigentlich nur friedlich, wenn sie am Friedhof liegen. Und dann kommt diese Frage, wie kann der Mensch einen Frieden gewinnen? Kant gibt nicht mehr die Antwort, dass er das nur aus Gott tun kann. Der Prophet Jesaja weiß das. Diesen großen Frieden Gottes, einen Vorklang, eine Prolepse auf diesen großen Frieden Gottes brauchen wir auch dringend. In unseren Gemeinden aber einen Frieden aus der Wahrheit, einen Frieden aus der Klarheit. So gut es die Welt ahnen kann und Gottes Wegen folgt. Wir brauchen das. In einer Zeit der Spaltungen, der ideologischen Rechthabereien, der Blasenunkulturen in diesem Netz, der Cancel Culture, von all dem war die Rede. Wir brauchen den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Diesen großen universellen Shalom. Am Ende der Zeit leuchtet er auf. Hier leuchtet das voraus, was in dem alle menschliche Vernunft überstrahlenden letzten Kapitel der Heiligen Schrift in der Apokalypse des Johannes gesagt ist. Wir sehen schon bei Jesaja dieses neue Jerusalem auftönen, die Stadt auf dem Berg, die von keinem weltlichen Regiment in Anspruch genommen werden darf, sondern die von Gott selber heraufgeführt wird in seinem letztendlichen Recht, aus seiner Gnade und durch sein Gericht hindurch. Gottes Friede, Gottes Wohnung ist keine Pax Americana, keine Pax Sovietica, keine Pax Sinesica und keine Pax Augusta. Es ist der Friede des Herrn allein. Der Friede des Herrn, der nicht nur in deiner Seele ist und in deinem privaten Glauben, sondern der der Herr der Geschichte ist. Luther hat ja gesagt, die Geschichte ist eine Mummerei Gottes, eine Mummerei, eine Maske Gottes. Er ist der Herr, er regiert. Aber wir werden es erst am Ende der Zeit sehen, wenn sein Wort und sein ewiger Tempel bestehen und alles andere vergangen ist. Das Dritte, Kinder des Lichtes sein in der Zwischenzeit. Kommt nun, so schließt unser Perikopentext, kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Dieses kommt nun, diese Aufforderung, sie gilt schon jetzt und hier. Sie fordert uns auf, heute schon in seinem Licht zu wandeln, weil wir wissen, das wird geschehen. Wir sollten nicht das Reich Gottes vorwegnehmen wollen mit menschlichen Mitteln, ganz und gar nicht. Aber wir wissen, wie in einem Futurum Exactum, so wird es sein. Und dieser Glanz des ewigen Reiches Gottes, er strahlt auch in unsere halbdunklen, halblichten Herzen. Er strahlt als Licht auf unserem Wege, drum wandelt als Kinder des Lichtes. Wandelt aus Jesus Christus. So wie die 10 Gebote Antworten sind auf Gottes Selbstoffenbarung, ich bin der Herr, dein Gott, darum sollst du. So haben von der Ewigkeit her unsere Wege erst ihr Gewicht, ihre Hoffnung, ihre Kraft, nicht aus unserer Macht. Darum ist es kein Wunder, dass diejenigen, die an ihn nicht glauben, auch seine Gebote irgendwann nicht tun werden. Mit der Gottvergessenheit setzt auch die ethische Vergessenheit ein. Und Andreas Späth hat das ja mit Rohrmoser am ersten Abend schon eindrucksvoll gezeigt, wo Gottes Wege verlassen werden, da beginnt die Barbarei und vielleicht die Bestialität, wo aber auf Gottes Wegen gewandelt wird. In der Gewissheit seines ewigen Reiches, da kann auch unsere Welt erleuchtet, erhellt werden in aller Demut. Da sind wir auf dem Wege zu ihm. Also ein Weltethos, wie es der verstorbene Hans Küng gezeigt hat, das sich letztlich von der Gottesfrage abkoppelt, es schwebt in der Luft. Wie wunderbar ist die Heilige Schrift gefügt. Der Wochenspruch im Epheserbrief antwortet genau auf diese Aufforderung, wandelt als Kinder des Lichtes. Er sagt uns, Epheser 5, 8 bis 9, lebt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Dieses Licht zünden nicht wir an. Der Herr entzündet es und er errichtet es auf seinem ewigen Berg. Oder wie das der jüdische Philosoph Baruch de Spinoza sagte, der bei all seinen pantheistischen Irrwegen immer noch Jude blieb. Gottes Licht ist das Licht, das sich selber erhält, entzündet und das die Finsternis in der Welt Licht macht. Vom ewigen Hügel aus fällt das Licht auf unser Tun und Lassen. Dieses Licht des Herrn, liebe Freunde, ist von Anfang an gewesen. Es geht unseren Lichtern und Lichtchen voraus, auch manchmal unseren Irrlichtern und macht sie selber zum Spott. Deshalb sollen wir in seinem Licht wandeln, in dem Licht, in dem die Herrlichkeit in ihrer Macht und Kraft erscheinen wird. Doch all unserem Handeln und Leiden kommt Gottes Gnade zuvor. Und all unser Handeln und Leiden speist sich von ihm und steht unter seinem Gericht. Schließlich, Gericht und Gnade gehören zusammen, so haben wir bedacht an diesen drei Tagen. Es gibt nicht das Gericht für die anderen und für uns die Gnade, die billige Gnade, die dann auch recht sein soll, sondern wir stehen unter dem Gericht, weil wir in der Gnade des menschgewordenen Gottes stehen und in der Verheißung seines ewigen Reiches. Die Liebe Gottes ist eine Liebe, die uns das Leiden nicht erspart. Das erfahren wir vielleicht auch andeutungsweise in den wirklichen menschlichen Lieben, aber nur in einer schwachen Analogie. Auch da ist das Leiden ja eine Prüfung der Liebe. Das geht es nicht. Gottes Liebe führt durch das Gericht in sein ewiges Reich. Und eines ist gewiss, wo die Meinungen schwanken und Wahrheit und Lüge menschlich oft ineinander fließen, da steht Gottes Wort in seiner Treue schlichtweg fest. Auf ihm können wir bauen, auf es können wir trauen. Auf dieses Wort, das keine These oder Meinung ist, sondern in Christus Mensch geworden. Lasst uns darauf unseren Glauben gründen und immer wieder erneuern durch sein Wort. Ich lese zum Ende ein kleines Gedicht von Ingbert von Kolchinski, das er mir gestern zur Kenntnis gebracht hat, und ich habe gesagt, das hätte ich in meinem Vortrag verwendet. Jetzt tue ich es in der Predigt, weil es noch einmal diese drei Tage wunderbar zusammenfasst und uns noch einmal auf Gottes Wort lenkt. Ich hänge von deiner Gnade ab. Ich hänge von deiner Gnade ab und komme nicht dran vorbei. Die Sünde bringt mich in das Grab, Vergebung aber macht mich frei. Vergebung hast du mir erworben, als du am Kreuz gelitten und bist für mich daran gestorben und hast das Leben mir erstritten. Nun gehe ich fröhlich in den Tag und halt mein Haupt erhoben, und was der Tag auch bringen mag, ich will dich, Herr, von Herzen loben. Und am Ende der Zeit werden wir es sehen, dass Gottes Reich feststeht, über allen Hügeln erhaben. So lasst uns ihn jetzt schon loben und preisen und an seiner Gabe am Altar Anteil haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.